Hey und herzlich willkommen zum Ocean Life Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Klaus Aktoprak und gemeinsam mit meinem Freund Clemens Stecher nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Welt des Segelns. Hier erfahrt ihr alles über das Segeln im Gezeitengewässer, die Durchführung der Manöver unter Einfluss von Wind und Strom, die Ausbildung zum Yachtmaster, aufregende Ocean Life Turns und die wichtigen Soft Skills für erfolgreiches Skipper. Also Leinen los und viel Spaß. Und keine Angst, wir sorgen dafür, dass ihr nicht seekrank werdet. Hallo mein Lieber, moin aus Hamburg.
Servus Klaus, grüß dich. Hallo, es freut mich sehr, dich wiederzusehen. Du strahlst ja aus den Augen unglaublich. Geht's dir so gut, wie du ausschaust? Schon hoffentlich.
Schon wieder, ja, wieder langsam.
Zwischenzeitlich war es ein bisschen schwierig. Schon.
Wir haben uns ja eine Zeit lang nicht gesehen, in der Tat. Du warst in Schottland unterwegs und ich wollte einen Turn in die schwedischen, in die westschwedischen Schären machen.
Ja, genau.
Ich bin bis Anholt gekommen, dem Mekka der Ostseesegler, zwischen Dänemark und Schweden gelegen. Und dort hat mich dann ein Bandscheibenvorfall ereilt. Äußerst schmerzhaft, äußerst unangenehm. Und das Schlimme daran ist, es gibt da weder Arzt noch irgendwie die Möglichkeit, woanders hinzukommen. Ich musste mit dem Boot noch weiter nach Schweden segeln. Wow. Am gleichen Abend habe ich das noch gemacht, bei sehr viel Wind und unangenehmer Welle. Alles wirklich fies und schmerzhaft, war dann 2 Tage in Schweden, in der Hoffnung, dass sich das beruhigt. Es hat es aber nicht. Und dann bin ich irgendwann, musste ich abbrechen und bin mit Bus und Bahn und Flieger nach Hause, hier eine Woche zum Arzt.
Was für eine Odyssee, unglaublich.
Fürchterlich. Und bin dann wieder mit einem Freund zurück, der ein bisschen geholfen hat. Und da sind wir über Kopenhagen. Und ich glaube, es hat nochmal 10 Tage gedauert, bis ich dann endlich zu Hause war. Und es wurde natürlich nicht besser auf dem Boot, weil du bist immer in Schräglage, immer ist es irgendwie eng und klein.
Voll klar, ja klar.
Fürchterlich. Ja. Und ja, dann bin ich irgendwann zu Hause angekommen. Und seitdem geht es bergauf. Jetzt bin ich schon wieder in Dänemark unterwegs auf dem Boot. Und für unseren Podcast und für einen Auftritt morgen, zurückgekommen, damit wir heute hier eine neue Folge aufzeichnen können.
Mensch, bin ich froh, dass ich dich gesund vor mir sehe und du wirkst tatsächlich eigentlich sehr erholt und ich bin sehr froh, dass du es offensichtlich gut überstanden hast, aber das ist schon eine Story, um Gottes Willen, es ist unangenehm, ja?
Ja, vor allen Dingen Einhand, wenn du keine Hilfe hast und dann musst du auf dem Boot, es ist natürlich auch nicht ungefährlich zu entscheiden, dass du sagst, das waren wirklich 6-7 Windstärken. Ich glaube, über 40 Seemeilen, dass du sagst, okay, ich mache es jetzt alleine, trotz meinem kaputten Rücken. Du weißt es ja nicht. Okay, wie ist es dir ergangen?
Du, Klaus, also gesundheitlich fast durch die Bank gut. Ich habe kurzzeitig mal eine Verdauungsproblematik gehabt in Schottland. Kann mit den Meeresfrüchten zusammengehangen haben, weiß ich nicht genau. Aber insgesamt alles gut. Habe eine sehr intensive, echt sehr coole, aber auch herausfordernde Zeit hinter mir auf den Hebriden. Du kannst dich erinnern, als wir vor 2 Jahren dort oben waren, wo wir nur schön Wetter hatten und kaum Wind. Dieses Mal war es genau andersrum. Dieses Mal war es echt fordernd von den Wetterverhältnissen her. Und es ist eine Front nach der anderen durchgerauscht, ich kann es dir sagen. Und es war die Herausforderung, den Turn ja in Übereinstimmung mit diesen Wetterverhältnissen zu gestalten, das gleichzeitig auch erlebnisintensiv werden zu lassen und soll ich denn sagen, freudig, erlebnisreich zu gestalten für meine Mitseglerinnen. Es ist gelungen im Endeffekt, ich kann es ja sagen, aber es war mühsam, es war anstrengend. Im Endeffekt habe ich dann wieder, wie immer, sehr, sehr viel zurückbekommen an Begeisterung, an lachenden Gesichtern, an strahlenden Augen. Also alles gut im Endeffekt. Aber ja, war ganz nett fordernd und ich bin auch ein bisschen stolz darüber, dass die ganzen 4,5 Wochen so gut funktioniert haben. Mega gut. Wir haben super tolle Sichtungen gehabt. Wir haben ja in einer Folge vorher über Schottland gesprochen. Das hat sich alles bestätigt, bewahrheitet und vertieft. Das war sehr gut und ich freue mich jetzt total, dass wir uns wiedersehen, weil Klaus, ich weiß nicht, ob du es am Schirm hast, wir sind jetzt ein Podcast-Team seit einem Jahr. Also das ein Jahr. Genau, wir sind jetzt ein Jahr. Heute ist quasi die Jubiläumsfolge.
Hey, wundervoll. Ein Jahr schon. Das ist aber auch schnell vergangen.
Ja, genau. Die 26. Folge, wir haben ja gesagt, wir machen es im 2-Wochen-Rhythmus. Und wir haben 2-mal eine separate Folge eingeschoben. Das war einmal von Spitzbergen aus, glaube ich, und einmal mit dieser Hubschrauberbergungsgeschichte. Also haben wir jetzt die Folge 26 und wir sind seit einem Jahr on air. Yes.
Yeah. Kling, kling. Ja, schön.
Na, mega. Mega gut. Das ist ein Grund zum Feiern. Lass uns virtuell anstoßen. Ich habe einen Turbo Murray Whisky mitgebracht. Und,
ja, du warst auf deinen Ocean Life Turns unterwegs, um das einmal nochmal kurz zu erwähnen, die du ja in verschiedenen Regionen regelmäßig immer wieder anbietest, zusammen mit einer Mischung aus Segel- und Naturkundlichen Informationen, sage ich mal so. Ich habe das ja mit dir einmal mitgemacht und für mich ist Schottland irgendwie ein Sommerrevier. Ich war zweimal da oben, jedes Mal war es heiß und windlos. Jetzt habe ich auf deinen Postings schon gesehen, dass es diesmal wohl wirklich ganz anders war.
Absolut.
Ich hoffe, deine Crew hat es gut überstanden, die mochten es am Ende und
haben
nicht nur
seekrank
unten in der Koje. Gut. Okay, was ist denn unser Jubiläumsthema?
Du, also ganz unspektakuläres Thema, trotzdem ungleich wichtig oder trotzdem wichtig, weil ich möchte etwas thematisieren, was jetzt unterwegs auch immer mal für Fragezeichen gesorgt hat in den Köpfen meiner Mitsegler. Ein scheinbar banales Thema, nämlich Leinenarbeit am Boot und das Festmachen, Leine überwerfen, Knoten springen, Achterleine, solche Dinge. Wie macht man sowas am besten? Vor allem auch in Übereinstimmung mit zu erwartenden Starkwindereignissen. Das war so ein bisschen das Thema die ganze Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir vorgenommen, okay, und die nächste Podcast-Folge wird mal ganz dezidiert einfach diese Leinenarbeit thematisieren. Nicht das Anlegemanöver an sich, sondern einfach, okay, welche Leinen verwenden wir, um ein Boot seemännisch vernünftig festzumachen und auch in Erwartung von Starkwind oder Schwell einfach, naja, eben so festzumachen, dass weder Boot noch Leine noch Steg noch sonst irgendwas Schaden nimmt. Und wir hatten da jetzt richtig viel Gelegenheit, ich kann das sagen.
Das glaube ich, deswegen kommst du da auch drauf.
Ja, genau. So ein Thema. Ich habe auch eine kleine Folge von unserer YouTube-Serie Skipper-Tipps dazu gedreht, hast du vielleicht gesehen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, du bist ein Abonnent meiner YouTube-Reihe
Skipper-Tipps. Ich habe schon einige gesehen, aber ich glaube, meine letzte war über den Bullenstandard, den du... Und dann noch irgendwas danach?
Okay, ja, Bullenstandard habe ich auch thematisiert. Ja, genau. Ja, es hat sich natürlich angeboten. Weißt du, wenn du 5 Wochen unterwegs bist auf der Polaris bei herausfordernden Bedingungen, dann ganz klar, ergeben sich die Themen von selber. Ja, du, Leinenarbeit. Lass uns einfach mitten ins Thema gehen.
Wo fangen wir an?
Call out. Darüber sprechen wir in dieser Folge.
Wir sprechen also heute über die verschiedenen Leinen beim Festmachen, ihre Funktion, das Optimale anbringen, fixieren an Boot und Steg und worauf man achten muss, um das Ganze wirklich seemännisch von dir zu machen, wenn das für dich okay ist.
Ja, klar.
Okay, gut. Okay.
Man lernt ja nie aus.
Man lernt ja nie aus, gell? Schieß mal los und aus dem Bauch heraus, welche Leinen in Bezug auf Funktion würdest du unterscheiden, Klaus?
Wenn wir jetzt beim Anlegen sind, klassisch Vorleine, Achterleine, Vorspringen, Achterspringen, das sind die 4, die mir als erstes einfallen. Und dann gibt es dazu die echten Springs und dann gibt es ja auch immer noch, wie man sagt, die verkehrten Springs, wenn man sie von der Mittelklampe auslegen möchte. Das sind so die ersten 4, die wir jetzt zum Längsseits anlegen. Ich weiß nicht, reden wir über Längsseits, reden wir über Boxen, reden wir...
Mhm. Lass uns primär über Längsseits reden, genau. Du hast genau die richtigen Leinen erwähnt. Also wir haben die Bugleine und die Achterleine und wir haben die Bugspring ist gleich Vorspring und wir haben die Achterspring ist gleich Heckspring. Und da gibt's immer wieder überraschenderweise total Unsicherheiten, auch bei Leuten, die schon Ausbildungen hinter sich haben. Erstens in Bezug auf die Namensgebung und dann zweitens in Bezug auf die Art und Weise, wie die Leinen am Boot, am Steg fixiert werden, wie die Leinen übergegeben werden vom Boot auf den Steg und zurück, welche Rolle die Fände spielen zwischen Boot und Steg und wie die optimale Anordnung der Fände ist. Also da war ich sehr überrascht darüber, dass das auf einem Schiff mit durchaus erfahrenen Mitseglerinnen dermaßen diverse Meinungen zu diesem Thema da waren.
Ich finde das eigentlich relativ eindeutig, deswegen bin ich überrascht, so wie es dir wohl auch ging.
Ja, genau, genau. Ja. Zum Beispiel, lass uns mal festhalten, welche Funktion die einzelnen Leinen haben, oder? Wenn wir jetzt, beginnen wir mal mit der Funktion der von dir genannten Leinen. Wir haben die Bugleine, die Achterleine, wir haben die Vorspringen und die Achterspringen. Okay? Diese Leinen, die wir als Leine bezeichnen, also Bug und Achterleine, das sind die Leinen, die vom Bug nach vorne führen, beziehungsweise vom Heck nach hinten führen, die primär die Aufgabe haben, zu verhindern, dass das Boot vorne mit dem Bug oder hinten mit dem Heck vom Steg weg driftet, sozusagen. Das ist also die Aufgabe von Bug und Achterleine. Und Bug und Achterleine, ich möchte es jetzt gleich schon vorausschicken, müssen nicht immer voll festgezurrt sein. Zum Beispiel eher im Gegenteil, ich plädiere dafür, dass Bug und Achterleine durchaus Spiel haben können, ganz im Gegenteil zu den Springleinen. Und das ist etwas, worüber wir jetzt auch sprechen. Die Springleinen, die haben ja andere Aufgabe. Die Springleine, die Bugspring bzw. die Vorspring verhindert, dass das Boot nach vorne driftet. Und die Achterspring verhindert, dass das Boot nach hinten driftet. Das heißt, das längsseits entlangschrammen am Steg, das wird verhindert durch die Springleinen. Die Leinenlänge ist ja deutlich länger, meistens, also bei großen Booten zumindest, als die Länge der Bug- oder Achterleine. Und die Spannung kann recht stark sein.
Ja.
Okay, genau. Gut, und das allein mal schon war für etliche Mitseglerinnen neu. Okay, Bug- und Achterleine können locker sein. Weil es gibt sehr viele Seglerinnen, die intuitiv das Gefühl haben, okay, wir zuhen das Ganze fest und dann sind wir auch sicher. Ja, und was dagegen spricht, ist einfach, oder sag du mal, was spricht dagegen, was meinst du?
Also ich müsste jetzt überlegen, was da genau gegen spricht, aber aus Erfahrung heraus hat sich's für mich bewährt, überall nicht wirklich hart ranzugehen und wirklich so festzuzurren. Je mehr Leinen du hast, umso stabiler wird das System. Also so ist mein Eindruck. Und durchaus ein bisschen Spiel schadet nicht. Du hast ja auch Wellen im Zweifelsfall oder hast zumindest Schwell irgendwie, der ein bisschen abgefangen werden muss. Und gerade da ist es auch bei Vor- und Achterleine schon auch wichtig, dass die also meiner Meinung nach ein bisschen weiter nach vorne und nach hinten gehen und auch ein bisschen durchhängen, dass sie auch ein bisschen arbeiten können.
Yes.
Damit ihr nicht bei einem halben Meter Welle gleich das Boot in die Klampen ruckt und du weißt, wie es sich dann
anfühlt. Genau, das ist auch der Grund dafür, dass es in vielen Leinensystemen diese eingebauten Ruckdämpfer gibt, entweder aus Federn oder aus Gummi. Die halte ich für durchaus sinnvoll. Das ist eine gute Sache, vor allem wenn Boote länger irgendwo liegen, dass dann eben diese ruckartigen Belastungen eben nicht vorkommen. Ist es materialschonend für alles. Es ist auch nervenschonend für den Skipper, für die Leute, die am Boot wohnen. Ganz klar. Genau. Also das ist schon mal was Wichtiges.
Ja, und da kommt man natürlich dann auch zu dem Thema, wo ich jetzt denken würde, okay, wenn man bei normalen Bedingungen festmacht, okay, aber wenn so, wie du sagst, Starkwind und Schwell ein Thema sind, dann wird es natürlich wirklich auch spannend, wie man arbeitet. Mhm. Also. Mhm.
Und lass uns gleich auch festhalten, dass je mehr wir in Richtung Starkwindverhältnisse gehen mit einhergehendem Schwell, dass umso mehr dann der Grundsatz gilt, one line, one job sozusagen. Weil es gibt ja diverse unterschiedliche Möglichkeiten, durchaus auch im englischen Ausbildungssystem, wo man dann wo eine Leine dann mehrere Aufgaben erfüllt, sozusagen in diesem RYAW zum Beispiel. Und das ist bei Easy-Cheesy-Bedingungen durchaus rechtfertigbar. Aber je mehr wir in Richtung fordernde Wetterbedingungen gehen, gemeinsam mit Schwell, Starkwind, umso wichtiger wird es, dass eine Leine für einen Job zuständig ist und nicht eine Leine für zwei oder sogar drei Aufgaben.
Gut, einmal noch reinfragen. Wir reden dann, wenn du jetzt von Bugspringen und Heckspringen sprichst, reden wir von denen, die dann auch von Bug- und Heckklampe an Land gehen.
Ja, genau.
Oder es gibt ja eben auch die Möglichkeit, von der Mittelspringen noch, von der Mittelklampe auch noch nach vorne oder nach hinten zu gehen. Ne?
Die Begriffsübung müssen wir auch noch ganz kurz klären. Die Bugspring ist ja eigentlich eine Vorspring von der Wirkung her. Eine Vorspring, die verhindert, dass das Boot nach vorne geht. Und es ist in dem Fall eine Vorspring, die an der Bugklampe montiert ist. Und genauso gibt es eine Vorspring, die an der Mittelklampe montiert werden kann. Also die von der Mittelklampe dann nach hinten führt an den Steg. Die verhindert, dass das Boot nach vorne sich bewegt. Das ist eine Vorspring von der Mittelklampe aus. Das ist ja auch zum Beispiel die Leine, die wir gerne verwenden, wenn wir, das haben wir schon diskutiert, bei Anlegen, bei Uplanding-Verhältnissen, in die wir eindampfen beim Anlegen längsseits zum Beispiel.
Jetzt bleiben wir mal bei dem großen Schiff, mit dem du unterwegs warst, also verhältnismäßig großes Schiff. Du arbeitest da auch mit vier Leinen. Und
ja, genau, okay. Ja. Also was ich sehr gerne mag beim großen Schiff, ist das Anlegen tatsächlich mit einer Vorspring von der Mittelklampe aus. Dann sind wir mal fixiert quasi am Steg. Die kann durchaus auf Slip gehalten werden. Das Boot bleibt noch auf Vorschub und wir sind mal fixiert. Und jetzt kommen Bugleine und Achterleine. Und jetzt geht's schon los sozusagen. Jetzt, wie kriege ich die Bugleine auf den Steg und wieder zurück? Da gibt's dann unterschiedliche Varianten. Wenn mal das Boot angelegt hat und am Steg dran klebt sozusagen, dann spricht nichts mehr dagegen, dass ein Crewmitglied übersteigt und am Steg dann auch die Arbeit übernimmt. Die andere Variante wäre, dass jemand von Bug aus, der dann durchaus vielleicht 2 Meter vom Steg entfernt ist bei größeren Schiffen, wenn wir eine Schiffsbreite haben von 5 Metern, sind es 2,5 Meter, gut, dann steht er da vorne und muss dann vom Bug aus über die 2,5 Meter Entfernung Distanz auf die Klampe eine Schlinge werfen, was erfahrene Seglerinnen können, keine Frage. Aber wenn wir genügend Crew haben, kann jetzt in der Situation gern einer übersteigen, geht auch nach vorne und nimmt die Leine in Empfang sozusagen. Ja, und jetzt kommt das nächste Thema. Jetzt kommt das nächste Thema, nämlich die Geschichte, wie wirft jemand, der oder die vorne am Bug steht, die Leine über an den Steg sozusagen. Da habe ich jetzt wieder total nette Geschichten erlebt, also wo die Leute fast abgeschossen wurden am Steg stehenderweise, weil die Mitseglerinnen einfach das ganze Seil im ganzen Seilkausch einfach übergeschmissen haben.
Und ordentlich durchgeregnet, ordentlich nass und dann genau mitten aufs Gesicht.
Genau, mitten ins Gesicht, genau. Also Verletzungsgefahr. Gut, Achtung. Also lass uns mal ganz kurz drüber reden, wie man das elegant lösen kann. Also, ich habe jetzt da diese 2,5 Meter, haben wir gesagt. Gell? Und meine Festmachleine ist ja vielleicht 10 Meter lang. Also ich werde jetzt nicht einfach den ganzen Seilkausch rüberwerfen, sondern meine Empfehlung ist die, dass ich ein loses Ende mal an der Bugklampe befestige. Natürlich von außen über der Reling kommend, weil von dort führte dann das Seil zum Steg.
Auch ein häufiger Fehler, den man gerne sieht bei Crews, dass das nicht gemacht wird, sondern oben drüber geworfen wird.
Und genau. Und dann zieht sich die Leine rund um die Reling herum und dann ziehen sie die zurück und die Leine schamfilt an der Reling. Und man hört, das ist alles unschön, genau. Also, im besten Fall schon vorausdenken, wie immer. Und von außen kommend die Klampe belegen. Gut, und dann kannst du ja von außen den Rest der Leine mal auf den Bug legen und dann musst du überlegen, okay, wie lange ist wirklich die Strecke bis zum Steg rüber? Und dann nimmst du halt nur so viel Länge, vielleicht dann in dem Fall 4 Meter würde sich anbieten, wenn es 2,5 Meter sind, nimmst du einfach in deine rechte Hand, wenn sie denn die Wurfhand ist, in deine Wurfhand also als Schlingen, 1, 2, 3, 4 Schlingen und nur den Teil, den du wirklich brauchst, um die Distanz zurückzulegen, den wirfst du elegant rüber zu dem Menschen am Steg und der kann dann mit ausgestrecktem Arm auf die Seite einfach die Leine auffangen. Und das hat alles viel, viel mehr Sicherheit, mehr Eleganz, es ist besser, es ist seemännischer und es ist einfach auch ungefährlicher. Ja, und dann hat der Mensch da am Steg die Leine. Jetzt kommt auch natürlich die nächste Frage auf, was macht er mit der Leine jetzt? Also was macht er mit der
Also ich sag mal, was er nicht machen sollte, wäre zu probieren, das Boot nur aus der Hand festzuhalten. Ja, genau. Sieht man ja auch immer gerne. Also wenigstens irgendwo 1-2 Mal um eine Klampe oder um irgendwas legen, um ein bisschen Reibung reinzukriegen in das System, bevor er irgendwas anderes macht.
Ja, genau. Also dann passiert es sehr häufig, alle Mitsegler sind immer total engagiert natürlich und dann siehst du vorne die Leute ziehen und ziehen den Bug zum Steg und haben dann das Gefühl, und jetzt wird das Boot ganz besonders gut angelegt und wir sind sicher und safe und ziehen dran und haben dann viel Spannung drauf und wegen der großen Spannung an der Leine ist es dann nicht mehr möglich, irgendwie einen Klampenschlag zu machen, wie auch immer. Also dann plötzlich passieren Dinge, die quasi in einer kausalen Reihenfolge sich gegenseitig bedingend immer zu größeren Schwierigkeiten führen. Ach, alles Mumpitz. Also die Leute sollen im besten Fall einfach die Leine lose nehmen und wie du sagst, einmal einen Klampenschlag machen. Genau. Oder auch den Oxon, das ist mir fast egal, muss ich sagen, ganz normal Klampenschlag. Und dann ist die Leine mal lose fixiert am Steg. Das Boot hält ja sowieso noch am Steg, weil ich ja noch in der Vorspring von der Mittelklampe hänge, quasi unter Vorschub. Das heißt, das Boot ist stabilisiert. Ich muss jetzt nicht die Bugleine unter Spannung setzen, überhaupt nicht. Und kann dann den zweiten Teil einfach zurückwerfen zu dem Menschen am Bug. Wieder nur so viel Leine in Schlingen aufschießen, wie ich eben brauche, um die Strecke zurückzulegen zum Bug. Und dann habe ich einerseits die Bugleine schon am Steg fixiert in der Klampe mit einem Klampenschlag, habe dann andererseits das restliche Seil wieder zurückgegeben an den Bug und jetzt kann vorne am Bug entweder an der gleichen Klampe oder auf der gegenüberliegenden Seite der Rest der Leine einfach festgemacht werden. Und dann passiert es oft, dass dann noch 3-4 Meter Leine übrig sind. Jetzt habe ich mal den Bug schön fixiert. Und jetzt beginnt die nächste Philosophiefrage sozusagen. Jetzt geht's dann weiter. Da gibt's dann unterschiedliche Varianten. Da gibt's dann die Variante, dass die Leute sagen, okay, gut, das überschüssige Seilmaterial, die Leine, bleibt einfach liegen an Deck. Mag ich nicht gern. Die nächste Variante ist die für Ästheten, die sagen, okay, den Rest der Leine schieße ich auf in wunderschönen Spiralschnecken.
Ja, genau.
Ist ja ordentlich, um Gottes Willen. Ist ja ordentlich, ist ja schön und so gehört sich das. Ist nichts anderes als eine Stolperfalle aus meiner Sicht. Genau. Und die dritte Variante ist dann die ich bevorzuge und wie es auch der aus meiner Sicht gehobenen Seemannschaft entspricht, nämlich den Rest der Leine einfach aufzuschießen und an die nächstgelegene Reling zu hängen. Also Seilmaterial bleibt nicht an Deck liegen. Liegendes Seilmaterial oder Leinematerial ist eine Stolperfalle. Es wird auch schlecht. Also es liegt dann quasi oft im eigenen Saft. Es regnet drauf. Es ist eine Mischung aus Salzwasser und Süßwasser. Und es liegt dann da in dem Wasser herum. Und dann brennt noch oben drauf die Sonne. Also das sind Dinge, die...
Also ich würde so sagen, wenn das ganze Schiff aus Holz ist, mehr als 3 Masten hat und das Material aus Hanf ist, dann kann man solche Schnecken durchaus, also ich sag mal auf so Großseglern oder weißt du, so dekorative ältere Segelschiffe, sagen wir über 100 Jahre, dann kann man das mal machen. Ansonsten bin ich da auch vollkommen bei dir.
Ja, ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Ich meine, wenn jemand aus einem Privatschiff die Kringel gern hat, aber an der Stelle ist einfach der Hinweis gegeben, einfach auf die Gefährlichkeit von Stolperfallen und auch auf die materialschonende Variante des Aufzuhängendes.
Und da gibt es ja nun auch verschiedene Möglichkeiten, die das restliche Leinmaterial dann, sage ich mal, am Seezaun zu befestigen. Hast du da eine präferierte? Also meine ist im Prinzip eigentlich, ist immer schwer zu sagen, also dass ich das quasi einmal durchziehe, ich kann es jetzt mit Worten kaum ausdrücken, dass ich das in eine Schlinge mache und das nicht so aufschieße, wie man das so kennt, mit dreimal noch drumrum und dann oben drüber.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, genau.
So kann man es machen. Man kann es aber auch einfach so diese Buchten, die man hat, über den Seezaun hängen, einmal durchziehen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber
also ich muss sagen, ich mache es ganz gleich wie du. Ich ziehe das, ich lege einfach die ganzen Schlingen, also übereinander sozusagen, kippt dann die Schlingen über die Reling, hol das hintere Ende durch das vordere Loop durch und zieh das fest sozusagen, genau.
Weil ich kenne es auch, dass es manche so machen, wie du eine Leine aufschießt, die du dann wegstaust, dass du es noch dreimal rumwickelst oben und dann rüberziehst, aber dann hast du nachher das ganze Gehasel, ne?
Ja, genau. Also das kannst du auch machen, ist dann einfach dann wieder mehr Arbeit, das Ganze wieder loszukriegen, genau. Aber wichtig ist, dass es gut aufgeschossen ist, so oder so, und an der Reling hängt. Das sind die Dinge, die mir wichtig sind.
Gut, ich frage nochmal zurück, wir hatten jetzt angelegt, du hattest gesagt, wir sind in die Mittelklampe eingedampft und die ersten Leinen, die rübergehen, sind Bugleine und Heckleine, ja? Bist du da bei mir? Okay.
Genau. Und Bugleine und Heckleine machen wir ganz gleich. Also ganz gleich, mit dem gleichen Prozedere. Wir werfen das Seil über sozusagen. Jemand ist ja schon am Steg, weil wir haben ja genügend Mannschaft. Ich spreche immer.
Ihr habt's gut. Ihr habt's gut.
Genau, richtig. Und wichtig ist eben auch, dass am Steg die Leine tatsächlich mit einem Klampenschlag oder einem Oxo an der Klampe befestigt ist, sodass verhindert wird, dass die Schleife, ich sehe immer wieder Leute, die legen einfach nur eine Schlinge rund um die Klampe herum, dass die nicht schamfüllen kann einfach. Ein kleiner Hinweis noch, wenn wir den Rest der Leine vom Steg wieder zurück auf das Boot führen, dann macht es Sinn, vor allem bei Starkwind, dass der zweite Teil der Leine mit der gleichen Spannung versehen wird wie der erste Teil. Weil stell dir vor, du hast dann zum Beispiel auch Starkwind und die Leine, die zum Beispiel vom Bug zum Steg führt, wäre stark gespannt. Die Leine, die vom Steg zum Bug führt, wäre nur durchhängend. Dann müsste die ganze Arbeit immer die eine gespannte Leine machen und während die andere Hälfte quasi nichts tut, nicht belastet wird. Im blödesten Fall kann das dazu führen, dass die eine Leine, die ständig gespannt ist, dann irgendwann entweder schamfilt oder sogar reißt. Und dann würde das Boot ruckartig die ganze Last auf die zweite Leine transferieren und dann könnte es sein, dass die Leine auch noch reißt. Das heißt, das wäre total ineffizient. Also wenn wir schon zwei Leinen haben oder zwei Hälften der einen Leine, dann sorgen wir dafür, dass beide Teile gleich stark gespannt sind und dass die sich immer auch im Alltag quasi die Arbeit teilen.
Das funktioniert natürlich alles nur, wie du das jetzt sagst, wenn du wirklich eine Klampe vorfindest. Häufig findest du ja auch Ringe oder irgendwie andere Möglichkeiten, wo die Leine dann eigentlich zurück an Bord geht.
Ja, aber ich mache es dann, wenn ich einen Ring habe, mache ich es tatsächlich auch gleich. Dann mache ich halt natürlich keinen Klampenschlag, sondern dann mache ich 1,5 Rundturns mit 2 halben Schlägen am Ring und führe den Rest wieder zurück oder sowas.
Also du baust ja effektiv immer schon 2 Leinen, sage ich mal.
Naja, es kommt tatsächlich auf die Leinenlänge drauf an, es kommt auf das Wetter drauf an. Manchmal ist es so, dass ich einfach nur so viel Leine von Bug auf den Steg übergebe, dass ich drüben am Steg einen Ballsteg machen kann, mit dem Ballsteg am Steg befestige und dann ist es das. Das ist eigentlich die Grundvariante. Und nur bei Starkwind sorge ich dafür, dass wir 2 Leinen haben. Und wenn wir 2 Leinen haben, also 2 Hälften einer Leine, dann sind die beiden gleich gespannt. Okay, also jetzt liegen wir mal mit Bug und 8er Leine schön am Steg, genau. Die Leinen hängen locker durch. Wenn wir sie aufgedoppelt haben, sind beide Hälften jeweils gleich gespannt. Und jetzt geht's um die Springleinen. Das heißt, wir machen jetzt eine Vorspring, die also vom Bug nach hinten führt an den Steg und eine Achterspring, die vom Heck nach vorne an den Steg führt. Und wieder ist es so, in der klassischen Seemannschaft sagt man, okay, wir nehmen nur so viel Leine, wie wir brauchen. Wir befestigen die eine Leine dann am Steg mit einem Palsteg und belegen den Rest der Leine an der Buglampe und das überschüssige Leinenmaterial wird dann an der Reling aufgehangen. Das ist der klassische seemännische Weg, wobei jetzt die Springleine im Vergleich zur Bugleine deutlich stärker gespannt werden kann und soll, genau um das nach vorne Driften des Boots zu verhindern, beziehungsweise bei der Achterleine das nach hinten Driften. Also so kann man es machen und je nach zu erwartenden Windverhältnissen kann man das auch dann noch aufdoppeln.
Ja, und ich sag mal so, in einer idealen Welt laufen die Leinen natürlich in einer wunderschönen, ungestörten Form von der Klampe zum Steg und zurück. Häufig ist es da aber leider auch so, dass dann doch noch irgendwie die Feuerleiste im Weg ist oder dass vom Deck irgendwas sich da bewegt oder dass es sogar um den Seezaun nochmal irgendwie geht. Also natürlich bemüht man sich, einen möglichst direkten Weg zu machen, aber bei mir ist es so, dass es nicht immer gelingt, hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie die Situation ist, wie tief der Steg ist, wo die Klampen dort liegen. Dann hast du bei Schwelden ja die Situation, dass die Leinen auch an Bord teilweise anfangen, sich aufzureiben, zu schamfielen. Und was machst du dann?
Ja, also ich bin voll bei dir. Das sind Dinge, die man berücksichtigen muss. Das ist auch für mich ganz klar genau so. Also das Ungünstigste aus meiner Sicht wäre ein direkter Kontakt zwischen Festmacherleine und zum Beispiel den Relingstützen. Die Relingstützen sind einfach für diese Art von Belastung nicht gemacht. Also wenn das Boot ständig in die Relingstütze quasi einruckt, dann wird die irgendwann nachgeben oder die Befestigung am Schandeck wird lose. Und das gibt dann genau die undichten Stellen im Verbindungsbereich zwischen Deck- und Rumpfbereich. Das ist nicht gut. Also wenn es irgendwie geht, das verhindern, da bin ich voll bei dir. Und leider, du hast genau recht, die Welt ist nicht immer ideal. Und dann müssen wir uns irgendwie behelfen und dann halt einfach Risiko- und Schadensabwägung betreiben.
Also bei Vor- und Heckleine geht es ja üblicherweise, weil die Klampen so gebaut sind. Aber gerade wenn du von der Bugklampe dann nach hinten gehst, also quasi eine Spring legst, dann habe ich schon manchmal, dass da irgendwas im Wege ist, was sich dann nicht gut verhält.
Ja, also das passiert und oft, und nicht zuletzt sind es oft auch die Fender, die hängen dann zuerst mal, das ist dann übrigens quasi unser nächstes Thema, was tun wir denn mit den Fendern, die wir ja für das Anlegemanöver zuerst mal vorbereiten, die über die ganze Schiffslänge quasi verteilt haben. Und mein Credo ist immer dann, und das wird ganz automatisiert schon gemacht bei mir am Boot, wenn wir mal in den Leinen hängen, dann kommt sofort das nächste Kommando, das heißt Fender zentrieren. Das heißt, alle Fender werden in der Mitte des Bootes zusammengefasst, quasi eng an eng gehangen, sodass sie nebeneinander hängen. Und wenn zum Beispiel ganz speziell bei Auflanding-Verhältnissen das Boot immer rhythmisch quasi an den Steg gedrückt werden würde durch Wind und Schwell, dann ist es ganz besonders wichtig, diese Fender-Zentrierung durchzuführen, damit halt auch wieder in dem Fall die Fender sich die Arbeit teilen. Weil wenn du die Fender über die ganze Länge verteilt lässt und immer nur ein Fender in der Mitte zusammengepresst wird, dann kann es dir passieren, dass der irgendwann mal Schaden nimmt. Genau, und die Wahrscheinlichkeit kannst du verringern, wenn du einfach sagst, okay, alle Fender in der Mitte, wir zentrieren die Fender, die teilen sich die Arbeit und die Wahrscheinlichkeit, dass einer kaputt geht, ist deutlich geringer.
Ja, ja, je nach Stegsituation hast du da natürlich auch immer wieder neue Konstruktionen. Also manchmal liegst du ja wirklich flach direkt an einem Steg, manchmal sind da gerade bei älteren Häfen hast du denn ja noch so Pfähle drin und ich sag mal so Querbretter, wo die Fender quasi reinrutschen können. Da kenne ich das auch, dass man sich da wirklich Konstruktionen ausdenkt mit teilweise den Fendern quer, einmal horizontal, vertikal runterhängen lassen auf verschiedenen Höhen, damit es arbeiten kann. Also da muss man sich auch schon Mühe geben, wenn da jetzt wirklich der Schwell draufsteht. Ne?
Ja, da bin ich voll bei dir. Also das ist ein Problem, also das Festmachen an Spundwänden oder an Dalbenwänden oder sowas ähnlichem, genau. Was ich gerne mag in der Situation, ist ein Fenderbrett.
Wenn man es hat, ja. Wenn man es mit hat.
Ja. Wenn man es hat, genau. Ein Fenderbrett ist dann einfach gut. Also für alle, die es noch nie gehört haben, ist einfach ein Brett, das man dann quer zu den senkrecht hängenden Fendern außen dran montiert sozusagen. Einfach damit dann das Fenderbrett an den Dalben oder an der Spundwand scheuert und nicht der einzelne Fender irgendwo in welche Spalten reinrutscht und dann das Boot mit dem Rumpf auf die Spundwand knallt, sondern eben, dass das Fenderbrett quasi eine doch beachtliche Länge von 2-3 Metern, wie lang halt das Brett ist, irgendwie sicherstellt, dass das Fenderbrett ja diese Scheuerwirkung über sich ergehen lassen muss. Das wird einkalkuliert, dann ist halt das Brett ein bisschen aufgescheuert, aber nicht der Bootsrumpf.
Genau, auch zum Schleusen. Also ich hatte im Goethe-Kanal hatte ich so ein Fenderbrett mal mit, weil da gibt's teilweise sehr, sehr unebene, in den Stein gehauene Situationen. Oder auch wenn man nur zwei Dalben oder drei, vier Pfähle hat, dann kann man das Fenderbrett dagegen und dann hat man eben die Möglichkeit, zum Boot hin, über das Brett gut abzufändern. Und das Holzbrett leidet eben dann an den anderen.
Ja, ist voll der Klassiker, die Schleusen natürlich, genau. Also ich bin schon mehrfach auch durch den Caledonian Channel gefahren. Genau. Da sind ja an die 30, du ja auch, ich weiß es, sind ja an die 30 Schleusen. Also ohne Fenderbrett geht's schon auch, wird aber sehr mühsam und da musst du noch mal mehr aufpassen. Also Fenderbrett ist ist etwas, was bei Langfahrten am Schiff dabei sein soll. Viele Charterskipper kennen das gar nicht mehr, weil in hochfrequentierten Chartergebieten die Notwendigkeit fast nicht mehr gegeben ist. Aber wenn du an die Atlantikküste rausgehst oder auch in der Ostsee oder gerade nicht dort bist, wo alles pipifein gerichtet ist, sage ich mal, in Charterhäfen, dann musst du mit diesen Dingen klarkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel in Schottland mehrfach Boote gesehen, habe ich auch fotografiert, die mit Fenderbrettern an Kaimauern fixiert waren, wo also dann mit einkalkuliert war, dass das ganze Boot ja die Kaimauer rauf und runter mitrutscht sozusagen. Ja, und andere Boote wiederum, die haben sich bei Hochwasser an die Kaimauer gehangen. Und wir hatten dann bis zu 4 Meter Tidenhub zur Springzeit. Wir hatten ja 2-mal Springen, als wir dort waren. Genau, und dann geht das Wasser weg und dann liegt das ganze Boot tatsächlich oder fällt das Boot trocken. Und dann gehen die Leute runter und machen mal eine Unterschiff- oder Unterwasserschiffreinigung, einfach weil das Boot in den Klampen hängt oder mit dem Kiel jetzt sanft am Schlick aufliegt. Und ich habe jetzt Zugang zu Bootsbereichen, die normalerweise unter Wasser liegen, kann die inspizieren, kann die reinigen, solche Dinge.
Gut, wo sind wir? Ja, bei den Fendern, genau.
Wir sind jetzt bei den Fendern noch. Bei den Fendern möchte ich nur 2 Dinge gerne anbringen. Punkt 1, Fender gehen verloren. Fender gehen immer wieder verloren und das Risiko kann minimiert werden. Einfach durch bessere Fixierung an der Reling. Wir haben ja diesen normalen Webleinen-Stick als den Standard-Fender-Knoten, den wir alle verwenden. In Englisch Clough Hitch, und dieser Clough Hitch, der ist gut, genau. Aber manches Mal, gerade bei viel Schwell und wenn die Fender tief hängen müssen, weil zum Beispiel der Steg auch tief ist, passiert es, dass durch eine Welle der Fender nach oben gestoßen wird und der Fenderknoten, der Webleinensteg dann sich leicht öffnet, weil er nicht mehr unter Zug ist. Also spricht nichts dagegen, sondern alles dafür, einfach einen zweiten halben Schlag nochmal einen Sackstich anzubringen, um den Fender zu fixieren. Also mein Hinweis an der Stelle: Fenderknoten, also Webleinensteg ist gut, ein zusätzlicher halber Schlag als Sicherung ist besser. Das ist das eine. Und noch was zum Thema Starkwind. Wenn du nämlich Starkwind erwartest und du hast ein großes Boot, so wie wir das oft eben fahren, dann sind auch die Fender entsprechend groß. Und wenn die Fender entsprechend groß sind, dann eben haben die viel Volumen und durch Starkwind können die auch gerne mal verblasen werden. Die werden einfach, wenn dann plötzlich zu viel Spiel ist zwischen Steg und Boot, durch den Wind einfach raufgeblasen und beim nächsten Push, den die Welle auf das Boot ausübt, wird das Boot an den Steg gedrückt. Das heißt, es ist manches Mal gut und es ist durchaus seemännische Praxis, die Fender zu beschweren. Und zwar einfach mit Süßwasser. Also du machst einfach oben quasi die Öffnung des Ventils auf und gibst ein paar Liter Süßwasser rein in den Fender und dann hängt der schwerer nach unten und wird vom Wind nicht so leicht aus dem Zwischenraum zwischen Boot und Steg rausgeblasen.
Ja, ich sage, man lernt nie aus. Also das habe ich auch noch nie gehört, in der Tat.
Aber hast du nie gehört? Ja, na schau. Ja. Ja, aber das ist halt eben aufgrund unserer unterschiedlichen Segelprovenienz sozusagen, oder? Du bist als Ein-Mann-Crew auf vergleichsweise kleinen Booten viel unterwegs und ich bin viel auf größeren Booten unterwegs, mit mächtigen Fendern auch. Genau, und da muss man die Fender einfach beschweren. Genau, aber sonst werden die einfach rausgeblasen, gell? Genau.
Ja, man muss natürlich darauf achten, dass es auch gerade bei viel Schwell, finde ich, sehr unangenehm, wenn die Fender sich denn verklemmen unter dem Steg, unter irgendetwas, was da liegt, weil das dann auch den ganzen Seezaun in Mitleidenschaft ziehen kann, wenn das Boot dann runtergeht, der Fender klemmt irgendwie unter einem Brett, unter dem Steg ein. Also man muss sich schon ein bisschen Mühe geben, die Fender zu platzieren. Ja.
Genau, da muss man sich echt Mühe geben, bin ich bei dir. Und es ist auch so, dass es immer wieder mal angesagt ist, die unterschiedlichen Fender auf unterschiedlicher Höhe zu montieren. Einfach in Anpassung an den Schwell. Ich weiß genau, Ästheten unter uns sagen jetzt wahrscheinlich wieder, na, die gehören an der gleichen Höhe, das schaut dann schön aus. Ja, schaut schön aus.
Ist ja nichts.
Genau, aber mir ist halt dann doch ein intakter Rumpf ohne Scheuerwunden sozusagen lieber als eine in Reihe und Glied stehende Fenderreihe sozusagen.
Ja, genau. Also das ist etwas, was ich in der Tat auch mache, wenn ich weiß, dass jetzt wirklich wirklich Schwell auf dem Steg steht und ich weiß, es wird so eine Schaukelaktion, dann kommen die Fender nebeneinander, aber in unterschiedliche Höhen einfach.
Ja, macht ja voll Sinn. Ja klar, macht ja voll Sinn. Genau, ich möchte noch was zum Thema Fender erwähnen, weil oft ist es ja so, dass man nicht von vornherein ganz genau weiß, wenn man in einen neuen Hafen reinfährt, wie denn die Steghöhe sein wird. Und dann ist sehr oft die Frage im Gesicht meiner Mitseglerinnen abzulesen, ja, wie hoch soll man denn die Fender hängen? Und die fragen natürlich auch tatsächlich, wie hoch. Und wenn du in einem Revier gut bekannt bist und dich auskennst, dann weißt du über die Eigenarten jeder Marina Bescheid. Aber sag mal, du gehst jetzt rein, du weißt es noch nicht. Dann kannst du entweder machst du vorher einen Flyby, schaust dir die Situation genau an und fährst wieder raus und lässt dann die Fender auf die entsprechende Höhe anbringen. Oder du sagst, okay, wisst du was, wir machen das so, wir hängen die Fender primär tief, sodass sie quasi mit dem unteren Ende quasi die Wasserfläche schon fast erreichen würden. Dann werden wir vorbereitet auf sehr niedrige Stege. Und wenn wir dann reinfahren und wir sehen dann, der Steg ist doch höher, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Es ist eigentlich kein Trick, aber man denkt oft nicht dran. Ich kann dann einfach den ganzen Fender nehmen, unter dem zweiten Relingsdraht unten durchziehen und oben drüber raushängen wieder. Sozusagen, dann habe ich den Fender automatisch um ein Dreiviertelmeter höher gehangen und muss nicht den Knoten wieder aufnehmen und wieder zuknoten. Ich ziehe ihn einfach einmal unten durch, schleudere ihn über die Reling oben drüber wieder raus und dann hängt er einfach einen Meter höher. Also das mache ich sehr oft, eben wenn ich nicht weiß, wie schaut's denn aus im Hafen, Steg nieder, Steg hoch, wie kann ich jetzt damit umgehen, dann mache ich so, präventiv hänge ich die Fender tief, weil das geht dann sehr schnell, viel schneller als eben einen Fenderknoten zu lösen, vielleicht noch mit dem Sicherheitsschlag dazu und dann wieder anzubringen, einfach unten reinziehen, oben wieder rauswerfen und schon hängt der Fender einen Meter höher.
Und in der Tat sind ja diese ganz niedrigen Stege in Schleusen, hast du es ja auch manchmal, die finde ich schon sehr unangenehm. Wenn du da die Fender nicht hast, dann rumpst man da relativ schnell gegen.
Ja? Naja, also. Genau. Also ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass die optimale Fenderhöhe oder Steghöhe irgendwie so, keine Ahnung, die halbe Rumpfhöhe wäre oder das halbe Freibord wäre. Das, so muss man sagen eigentlich. Wenn das ungefähr so in der Hälfte drin ist, dann ist es optimal. Ja. Genau, aber wir sind ja nicht in Wünsch dir was, hast du gesagt. Gell? Ich wünsche mir halt so gern viele Dinge.
Ja, die Sachen sind natürlich immer am einfachsten, wenn du so einen schönen aus Holzbrettern, einen glatten genau. Steg neben dir, oben die Klampen, dann ja, kannst du einfach gegenfahren. Das ist gut. Ja, wenn es dann immer so wäre.
Gut, ich habe jetzt gerade nochmal meine Aufzeichnungen, ich habe natürlich Notizen gemacht als Vorbereitung für diesen Podcast. Eines möchte ich noch gerne erwähnen, weil es gibt nämlich oft die Diskussion auch an Bord, wie wird denn eine Festmacherleine an der Klampe am Boot befestigt? Und hier ist es auch immer so bei ganz leichten Bedingungen, also Leichtwind oder Flaute, spielt es im Grunde eigentlich keine Rolle. Aber, ich finde es gut, wenn man sich unter diesen leichten Bedingungen einfach schon Verhaltensweisen angewöhnt, die dann auch bei Starkwindbedingungen passen. Das heißt, auch die Seemannschaft sagt es, die Leinen an Bord einfach mit einem Klampenschlag befestigen, nicht mit einem Ballsteg, weil wenn der Ballsteg mal unter Spannung steht, dann ist er schlichtweg nicht mehr zu öffnen oder ganz, ganz schwierig. Wobei man eben einen Klampenknoten man immer noch und vergleichsweise einfach auflösen kann, auch wenn das Ding unter Spannung steht, weil ich von der verkehrten Seite den Rest der Leine durchschieben kann. Genau, das heißt also, befestigen am Boot tendenziell mit Klampenschlag, befestigen am Steg tendenziell mit Ballsteg, außer man führt das zweite Ende wieder zurück ans Boot.
Bei den Klampen, hast du da noch eine Empfehlung für die eigenen Finger, dass man darauf achten soll, dass man die da nicht zwischen bekommt? Wenn du jetzt ein schon bockendes Boot festmachen musst, was einige Tonnen wiegt, darauf achten einfach. Hm?
Ja, natürlich. Drauf achten, ja, aber was bei den Klampen schon wichtig ist, es ist aber wirklich Basis der Segelausbildung. Wenn du ein Seil zu einer Klampe führst und das Seil kommt entweder von der Vorder- oder Hinterseite, also nicht im rechten Winkel zum Steg zum Beispiel, dann gibt es immer zwei Varianten, wie du die Leine um die Klampe führen kannst. Du kannst die Leine quasi den langen Weg wählend hinten um die Klampe rumführen einmal, sodass die Leine bei der ersten Berührung mit der Klampe sofort einen spitzen Winkel macht und du dann auf der anderen Seite wiederum genügend Platz hast, mit der Leine zu arbeiten, um den Knoten zu vervollständigen. Und das ist auch der richtige Weg. Wohingegen, viele Menschen den richtigen Weg eben einfach nicht im Kopf haben, sondern die fahren dann mit der Leine, die zum Beispiel vom Bug des Bootes auf den Steg geht, stegseitig um die Klampe herum und wählen den kurzen Weg, sodass die Leine so mit einem flachen Winkel sich um die Klampe so quasi anschmiegt irgendwie, und dann willst du eigentlich mit der Leine rundherum fahren, 360 Grad, und dann blockiert deine eigene Leine dir diesen Kreis. Also immer den langen Weg wählen. Mit der ersten Berührung hast du schon einen spitzen Winkel in der Leine und dann hast du auch schon, dann kann das Ganze schon belastet werden sozusagen.
Ja, ich habe es in der Tat, ich habe es jetzt gerade wieder gehabt, bei einer Ankerleine allerdings, also eine Leine, die noch arbeitet, also die quasi noch ausrauscht, rausgeht. Wenn du die festmachen willst, dann musst du ja so ein bisschen vorher denken. Also du kannst ja nicht direkt an den Punkt, weil du kannst sie nicht halten, du musst quasi vorher so ein bisschen Druck schon rausnehmen, und da habe ich manchmal das Gefühl, es zieht mich dann zur Klampe hin, und da fehlt mir noch so ein bisschen die Idee, also dass ich es erstmal entlaste, um dann rumzukriegen. Also ich, ja, weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, genau. Und das, also ich habe jetzt kein Patentrezept für dich als Einhandsegler tatsächlich. Außer das, was du gesagt hast, einmal kurz Druck rausnehmen und ein bisschen Schlinge haben, damit du es belegen kannst.
Wenn es denn geht, aber wenn es halt immer weiter arbeitet, angenommen, du hast ablandigen Wind, die Leine will immer weiter weg, du willst sie aber festmachen, und jedes Mal, wenn du sie anfasst, ist der halbe Meter schon wieder weg, weißt du, und du bist mit den Fingern an der Klampe und musst loslassen, also das habe ich.
Das ist schon ein Problem. Also bei größeren Crews geht's natürlich, oder bei größeren Schiffen auch. Ich meine, du hast ja natürlich bei der Ankerleine, du hast eine Ankerkette, gar keine Leine, ja, und dann kannst du dann mit der Ankernuss, mit der Winch sozusagen das Durchrauschen langsam abbremsen, indem du die Nuss zuziehst an der Ankerwinde. Das tun übrigens auch sehr wenige Leute. Das ist jetzt aber wieder ein eigenes Thema beim Ankern. Also die Ankerwinde, die Ankerwinch verwenden, um die Winde langsam zu schließen und das Ausrauschen zu bremsen. Oder umgekehrt, beim Ankerkette stecken, einfach die Nuss zu öffnen, damit die Kette durch die Schwerkraft einfach rausrauscht.
Aber du machst es natürlich, wenn du sagst, dass du auch die, sagen wir, einfach Vorleine, ablandiger Wind, wenn du sagst, dass das Crewmitglied die Leine sowieso schon belegt und nicht einfach zurückgibt, wenn er sie jetzt nur zurückgeben würde, hätte der an Bord ja auch das Problem, dass er quasi den ganzen Zug der Leine mit einmal zurückbekäme.
Ja, genau. Und dann nützt tatsächlich nichts als das, was du gesagt hast. Einmal kurz mehr Spiel nehmen, riskieren, dass das Ganze mal kurz locker wird und das Spiel, das du dir erarbeitet hast, dadurch dann nutzen, um den Klampenschlag zu machen tatsächlich. Ja.
Und dann wird's gefährlich für die Finger, also habe ich mal das Gefühl. Das ist genau das.
Ja, ja. Genau. Also es ist, also Segeln hat etliche, sozusagen, sagen, Gefahrenpotenziale in sich für die Finger. Da müssen wir einfach drauf schauen. Und das ist auch etwas, was wir ja mit Chartergästen immer wieder thematisieren. Auf die Finger aufpassen. Im Zweifelsfall Finger raus. Das Boot ist versichert. Finger sind zwar auch versichert, aber Finger sind nicht so einfach zu reparieren wie das Boot. Also, das ist wirklich wichtig. Safety first. Genau. Und auf sich selber schauen, ja.
Gut, Mensch, ja, das ist eine ganze Menge drin. Ich gehe noch mal kurz zum Einhandsegeln zurück. Sagen wir ja manchmal, wenn ich Längsseits anlege, wenn mir jemand hilft, dann kriegt er von mir auch nur die 2,5 Meter, die kurzen. Wenn ich alleine bin, muss ich im Zweifelsfalle ja irgendwann das Boot verlassen und das dann festmachen. Da mache ich das schon so, dass ich die gesamte Leinenlänge rüberwerfe, weil es bringt mir nichts, wenn das Boot abtreibt und ich habe 2,5 Meter genau hingelegt und die fallen ins Wasser, da komme ich nicht mehr ran.
Voll bei
dir. Da habe ich am liebsten 15 Meter und am besten fallen die am anderen Stegende noch runter, aber die sind auf jeden Fall da, ich kann damit arbeiten. Ja.
Ich bin voll bei dir, genauso sehe ich es auch. Also wenn du alleine bist, dann gelten schlichtweg andere Regeln, weil du, wenn du das Seil dann überwirfst, dann bringst du auch niemanden in Gefahr damit zum Beispiel. Weil da steht ja keiner.
Das sind aber auch so Sachen, die man relativ schnell lernt. Bei meinem ersten Kojen-Charter-Turn, wo ich ein paar Meilen machen wollte, habe ich in Holland auch irgendwem den nassen Tampen genau mitten ins Gesicht geworfen. Und da an der Reaktion habe ich erkannt, so macht man das wohl nicht üblicherweise.
Key Points. Alle Infos dieser Folge kurz für euch zusammengefasst.
Lass uns kurz zusammenfassen. Wir sprechen schon wieder 50 Minuten, das ist unglaublich. Klaus, ganz kurz, Zusammenfassung, Leinenarbeit. Tendenziell, Bugleine geht nach vorne, vom Bug nach vorne. Achterleine geht vom Heck nach hinten. Bug- und Achterleine können nach dem Festmachen locker durchhängen, müssen nicht stramm gespannt sein. Dann die Bugspring ist gleich Vorspring, führt von der Bugklampe nach hinten an den Steg und die Achterspring ist gleich Heckspring, führt vom Heck nach vorne an den Steg. Die Springleinen können, / sollen im Vergleich zu den Bug- und Achterleinen stärker gespannt sein, strammer gespannt sein, um zu verhindern, dass das Boot nach vorne und hinten gleitet am Steg. Genau, die Bugleine und Achterleine können dagegen locker sein. Wenn man aufdoppelt, dann dafür Sorge tragen, dass die Verdoppelung der Leine jeweils unter gleicher Spannung steht wie der andere Teil. Nur dann können die beiden zusammenhelfen. Apropos zusammenhelfen, wenn wir die Fender zentrieren, was ich empfehlen würde, dann ist es wichtig, dann bringt das folgenden Effekt. Die Fender teilen sich dann quasi die mechanische Belastung und es besteht die Gefahr nicht so sehr, dass ein Fender einfach platzt oder Schaden nimmt. Gut, und dann haben wir noch ein paar Tipps nebenbei angeführt mit Fenderbrett oder Fender schweren durch Wasser im Fender drinnen bei großen Booten. Genau, dann haben wir das gesagt mit den unterschiedlichen Steghöhen und präventiv mal zuerst die Fender auf Wasserlinie montieren, weil höher hängen geht ganz leicht, mit einmal um die ganze Reling wickeln. Ja, das wären meine wichtigen Dinge inhaltlich. Und nochmal möchte ich jetzt am Ende dieser Folge meine Freude zum Ausdruck bringen, hey, über ein Jahr. Und ich möchte dir voll danken, Klaus, ehrlich, es ist unglaublich, wie erfrischend einfach unsere Podcasts, die Aufnahmen funktionieren, wir sprechen einfach miteinander über ein Thema, das uns beiden am Herzen liegt. Es geht ohne wahnsinnig viel Vorbereitung. Natürlich habe ich immer ein paar Notizen oder auch du und das geht aber so einfach und es macht richtig Spaß. Also lass dir voll danken an der Stelle. Das ist mega. Es ist viel, 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 viel besser als jemals erträumt irgendwie. Es läuft gut. Wir haben auch viele Downloads mittlerweile. Wir liegen, glaube ich, bei 3000 Downloads pro Folge. Das ist super cool. Und apropos, ich muss mich entschuldigen an der Stelle bei einigen Leuten, bei all den Leuten, die unseren Videopodcast abonniert haben, weil die letzten 3 oder 4 Folgen wurden aufgrund von technischen Problemen nicht rechtzeitig hochgeladen. Ich werde das jetzt nachholen. Ich habe jetzt 2 Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, okay, da fehlen Folgen. Ich habe das jetzt registriert, ich habe die Ursache fixiert und kann das am kommenden Montag, das wird dann der 7., 8. Juli sein, genau, korrigieren, dann ist das wieder erledigt. An der Stelle eine herzliche, aufrichtige Entschuldigung und dir ein großes Danke, Klaus.
Das Dankeschön gebe ich gerne zurück. Am Anfang hatte ich auch überlegt, okay, wie wird das wohl mit jemandem wie du, der ja dann auch ausbildet und jemand wie ich, der einfach nur drauf lossegelt. Aber ich habe nie das Gefühl, dass wir irgendwo stocken oder es wird langweilig oder man hätte nichts zu erzählen. Also eigentlich ist es jedes Mal, dass uns die Uhr bremst, weil uns immer wieder noch was einfällt. Yes. Hier könnte man noch drüber reden, da kann man drüber reden. Also die Folgen verfliegen für uns nur so und es steckt doch so viel Inhalt dann immer drin am Ende. Freue mich immer sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr. Also, und
macht Spaß mit dir.
Community Corner. Der Platz für eure Fragen und Anregungen.
Du, ich habe noch eine Frage aus der Community.
Yes, erzähl.
Ja. Soll ich da mal drauf eingehen? Die kam über YouTube und zwar ging es um Ankern an der Boje. Und da hattest du propagiert, dass man eine Bucht quasi über die Ankerboje wirft, sie dann einfängt und dann diese Leine aufdreht. Mehrfach, um dann an dieser Boje zu liegen. Die Frage war ein bisschen lang, um es kurz wiederzugeben. Die Frage ist, bleibst du dann über Nacht so? Also reicht diese aufgedrehte Leine, um das Boot zu halten? Kann die sich durchscheuern? Würdest du noch eine zweite Leine legen über ein Auge meinetwegen, was sich an dieser Boje befindet? Beziehungsweise es gibt ja auch Bojen, wo dann auch Tampen dran sind. Nutzt du die dann oder bleibst du einfach bei diesem aufgedrehten Zopf, wie das genannt wurde? Und dann sagtest du irgendwann, dass die Crew manchmal nicht mehr genau weiß, in welche Richtung sie dieses aufgedreht hatte. Und da machte die Dame den Vorschlag, ich glaube, es ist eine Dame, der Name war nicht ganz klar, dass man das wie bei einer Schraube immer rechts rum machen sollte und links immer wieder auf oder so. Und
also ich mache es genauso wie die Frau, wie die Dame sagt. Ich mache es rechts rum, genau. Diesen Zopfflechten quasi von rechts nach links unten durch mache ich es immer. Dann mache ich es ja beim Aufmachen wieder von links nach rechts unten durch. Also genau so. Und ich kann dir an der Stelle kein Patentrezept geben. Was ich immer mache, ist, ich schaue mir die Boje an. Wenn ich das Gefühl habe, die Kette unter der Boje könnte schon älter sein, könnte sehr raue Oberfläche haben und es besteht die Gefahr, dass Leine aufgescheuert wird, dann verwende ich eine zweite Leine, entweder unten durch. Wenn die Boje aber oben ein stabiles Auge hat, und dieses Auge, das oben ist, nicht nur dazu dient, die Boje zu transportieren, sondern ein echtes Festmacherauge, Öse ist sozusagen, dann führe ich auch gern nochmal ein zweites Seil da oben durch. Das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich manches Mal. Das heißt, ich mache es einfach von den Bedingungen abhängig. Bei guten Bedingungen, bei neuwertigen Bojen und Ketten reicht es vollkommen, einmal diese Festmacherleine um den Hals der Boje zu legen, sozusagen, diesen Zopf zu flechten und wir hängen, auch im Gezeitengewässer. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, die Bedingungen werden fordernder, die Boje ist vielleicht nicht so zuverlässig oder nicht mehr so jung und das Eisen der Kette ist schon anoxidiert und könnte die Leine durchschneiden, dann gehe ich oben durch diese Öse durch. Und zum Thema Tampen, da ist es genau das Gleiche. Wir haben jetzt gerade in Schottland mehrfach diese Situation gehabt, dass wir an...
Ja genau, da gibt es ja viele von diesen Bojen, wo dann die Tampen quasi schon einladend daneben liegen.
Genau, und auch da ist es für mich ganz klar, da beim Festmachen gehen wir mal zuerst an diesen Tampen, machen an dieser Öse fest und hängen dann mal an der Boje. Und dann kann man sich ja ganz langsam noch näher hinarbeiten mit ein bisschen Vorschub. Dann ist ein Crewmitglied von mir am Steuer, beim Gashebel und ich sage ein bisschen vor, ich möchte mir das genauer anschauen. Und dann hole ich mir diesen Tampen von der Boje so weit an Bug rauf, schaue mir das Ganze an. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie sicher und safe, oft ist sogar dann ein Eisenauge drinnen sozusagen in dieser Öse, dann ist mir das gut genug. Aber ich habe auch schon, und zwar immer wieder mal, diesen Tampen verworfen und habe mein Boot dann wieder mit dem Zopf unten an der Bojenkette angemacht, weil ich das Gefühl gehabt habe, oben der Tampen, der ist gerade dabei, sich im Nirvana aufzulösen, bringt mir nichts.
Naja, und du hast natürlich, wenn du mit der Polaris da unterwegs bist, auch einiges an Tonnen Bootsgewicht zu halten, ne? Das ist dann noch was anderes.
Ja, ja, 24 Tonnen, genau. Das ist schon was, genau. Ja, also
okay,
kein
gut.
Patentrezept, aber graduelles Anpassen an fordernde Schwierigkeiten, so würde ich antworten.
Ja, ich denke, damit ist die Frage auch hinreichend beantwortet, hoffe ich. Ja, und wenn ihr Fragen habt, zu welcher Folge auch immer gerne an uns stellen, an podcast@mco-sailing.com und dann gehen wir drauf ein. In der nächsten Folge habe ich auch noch eine weitere Frage an dich, aber ich würde sagen, für heute lassen wir es erstmal und beenden unsere Jubiläumsfolge. Ja, mit was?
Mit irgendeinem? Mit dem virtuellen Whisky, also
eigentlich habe ich doch was. Whisky, ja. Ja, genau.
Klaus, hier steht noch ein bisschen. Es hat mich sehr gefreut, dieses Jahr auf ein neues
Jahr. Jahr, so machen wir
mindestens genauso viel Erfolg macht oder Spaß macht, wir sehen.
Ja, und wie gesagt, ich lerne jedes Mal dazu, das macht uns Spaß, bleibt uns gewogen, hinterlasst gerne Kommentare, Bewertungen, Daumen hoch, Abos, alles, was man so machen kann. Das hilft uns dabei und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Servus. Ciao, ciao.
Ja, und so schnell vergeht die Zeit. Das war's schon wieder für diese Folge vom Ocean Life Podcast. Wir hoffen, ihr habt einige spannende Einblicke und nützliche Tipps mitgenommen. Mehr Infos und Informationen zu dieser Folge und den angesprochenen Links findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Außerdem lohnt sich auch immer ein Blick auf unsere Website www.mco-sailing.com und www.skipper-consulting.com. Lasst euch für eure Aufmerksamkeit danken und vergesst nicht, Bewertungen, Likes und Weiterempfehlungen in unserer Community zu teilen. Zu hören gibt es diesen Podcast natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und falls ihr Fragen, Wünsche oder Feedback für uns habt, schreibt am besten an podcast@mco-sailing.com. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Skipper Consulting und der Podcast-Agentur Quickdraw.
Treib ich langsam vor den Wind, sonne mich in Langeweile. Ich bin so glücklich wie ein Kind, dass ich abgehauen bin. Segue.